Herzlich willkommen zu Professionell Auftreten, dein Podcast für die gelungene Präsentation. Souverän, glaubwürdig und begeisternd auftreten. Deine Botschaft zielsicher anbringen mit Leichtigkeit, Lampenfieber, kritische Fragen und andere Stolpersteine überwinden. Darum geht's. Ich bin Silvia B. Pitz und freue mich auf dich. Herzlich willkommen. Er bringt gleich mehrere spannende Perspektiven mit. Er ist Journalist, TV-Reporter und Beitragsmacher und auch Interviewer im Stadion für die DFL, also für die Bundesliga und ihre TV- und Online-Auslandsformate sowie für Bundesliga.de. Er war Pressesprecher eines Profivereins und jemand, der seit Jahrzehnten Fußball auf allen Ebenen begleitet. Bei Sky Sport News HD ist er Reporter vor Ort im Rhein-Ruhr-Gebiet. Lange habe ich ihn bekniet und jetzt hat er endlich zugesagt. Ich bin froh, dass wir heute das Vergnügen haben, mit Thomas Moers zu sprechen. Thomas, schön, dass du dir Zeit genommen hast heute.
Gerne. Und hallo.
Ja, hallo, genau. Schön, dass es geklappt hat. Ja, wir kennen uns schon eine halbe Ewigkeit, lieber Thomas, aus dem Mediengeschäft auch. Und wir teilen auch ein Faible für gute Musik, vor allen Dingen Funky Music. Da schickst du mir auch immer mal wieder ein paar Ideen. Aber lass uns erstmal starten mit deiner Expertise zum Thema Sport und Sportreporter. Es geht ja ums professionelle Auftreten und damit auch herzlich willkommen an meine Hörerinnen und Hörer. Thomas, pünktlich vor dem Start der FIFA-WM werden wir natürlich auch nochmal miteinander sprechen über den professionellen Auftritt in der Fußballarena. Und wir werden natürlich auch nochmal dich fragen als Experten, wer denn wohl den Cup mit nach Hause bringt. Aber zuerst einmal, wenn wir morgen zum Beispiel in ein WM-Stadion gehen, wer steht denn eigentlich stärker unter Druck? Der Spieler, der den Elfmeter schießen muss, oder der Reporter, der ihn vor Millionen von Zuschauern kommentiert?
Da hat der Reporter, glaube ich, überhaupt gar keinen Druck, sondern wirklich nur der Spieler, weil das ist ein Druck, den kann man sich, glaube ich, wenn man es nicht selber erlebt hat, gar nicht vorstellen. Weil wir als Reporter, klar, das ist spannend, aber man ist da in einem Tunnel. Man schildert die Ereignisse und der Spieler hat diesen einen Moment und beim Elfmeterschießen noch ein bisschen extremer, weil das kann man ja selbst im Training nicht simulieren. Also der Druck ist bei dem Spieler, aber wird natürlich auch entsprechend besser honoriert dafür.
Ja, das stimmt. Ein bisschen besser, ja. Genau. Thomas, du bist seit den 1980er Jahren im Sportjournalismus unterwegs und hast Radio, Fernsehen, Bundesliga, Europa League und auch internationale Formate erlebt. Was hat dich damals denn überhaupt zum Sportjournalismus gebracht?
Gebracht eigentlich ich mich selber. Mein Ziel war so mit 12, 13 Jahren, ich will Sportreporter werden, außer es klappt irgendwie mit einer Profi-Fußballkarriere. Das war aber mit 20 relativ schnell klar, dass das nie klappen würde. Und von daher habe ich mich dann auch darauf konzentriert, irgendwie in diesen Kreislauf reinzukommen, weil das größte Problem beim Sportjournalismus ist tatsächlich, überhaupt reinzukommen. Weil dann wird man gefragt, hast du denn schon mal was gemacht? Nee, ja, nee, dann nicht. Und um was zu machen, muss man aber erst was gemacht haben. Und da hatte ich zum Glück bei der WAZ, bei der Zeitung in Bochum, die Möglichkeit, da ein Praktikum zu machen, zu zeigen, dass ich was drauf habe, konnte danach als freier Mitarbeiter dann tätig sein. Und so hat sich das alles ergeben. Aber Berufswunsch war das eigentlich schon immer. Irgendwas zu machen mit Sport, gerne Sportreporter. Da habe ich mal ein Buch gelesen in frühester Kindheit, Sportreporter Fabian. Das war so der Kick zu sagen, hey, das genau will ich auch machen.
Das war dein Jugendheld und du bist jetzt selber zum Held geworden, sozusagen. Wunderbar. Kannst du dich noch an deinen ersten großen Einsatz erinnern, der dich heute noch prägt?
Ah, da gibt es mehrere wahrscheinlich. Also es gab bei der Zeitung einmal einen großen Einsatz. Da habe ich die gesamte Titelseite im Lokalsport über das erste American Football Spiel in Bochum geschrieben. Dann gab es beim Radio, da erinnere ich mich an den ersten großen Einsatz im Olympiastadion, damals noch in München, beim Spiel von Wattenscheid 09, das ich dann für das Radio in Bochum übertragen habe. Das war komplettes Neuland in der Beziehung, in so einem Stadion, wo man die Spieler nicht erkennen konnte auf 100 Meter Entfernung. Da habe ich gelernt, hey, du musst eigentlich ein Fernglas mitnehmen für solche Spiele, damit du das alles überhaupt erkennen kannst in 200 Meter Entfernung. Das waren so die ersten großen Sachen in der Beziehung. Dann gab es natürlich die ersten auch Fernsehbeiträge, die von mir selber liefen. Oder als ich bei den US Open Tennis kommentiert habe, hatte mit Fußball damals nichts zu tun, hat aber unfassbar viel Spaß gemacht und eine Bereicherung fürs Leben. Und da gab es noch spezielle Momente, die so richtig herausragen. Mir klar, das erste Spiel, was ich live im Fernsehen damals fürs DSF kommentiert habe, war natürlich auch Aufregung, Nervenanspannung vorher ohne Ende. Klar.
Ja, das kann man sich denken. Absolut. Und Thomas, viele Menschen glauben ja, Reporter würden einfach so in die Kabine gehen und losreden. Das ist aber nicht so. Du hast es gesagt, dass man vielleicht gut daran tut, heute nicht mehr, aber früher war es gut, ein Fernglas mitzunehmen. Wie viel Vorbereitung steckt denn eigentlich dahinter, wirklich so einen guten Auftritt dann hinzulegen als Kommentator?
Das kann man jetzt nicht so beschreiben, hey, da setze ich mich eine Stunde hin und bereite mich vor, sondern im Fußball ist es quasi das geballte Wissen aus den Jahren der Erfahrung, gemischt mit dem aktuellen Wissen aus der vergangenen Woche, aus der laufenden Saison. Und das eignet man sich eigentlich dann nur an, wenn man täglich dafür auch Interesse hat. Man kann also nicht sagen, der Beruf endet abends, wenn du nach Hause kommst, sondern dann guckst du irgendein Fußballspiel, das ist Arbeit, dann liest du irgendeinen Online-Artikel, das ist Arbeit, aber in Anführungszeichen Arbeit, weil das würde ich wahrscheinlich sonst auch machen. Aber das ist quasi rund um die Uhr. Wenn man aufs Handy schaut und sieht, ah, da ist ein Trainer entlassen, dann ist das etwas, was man sofort verarbeiten muss. Wer ist der Neue? Wo kommt der her? Kenne ich den? Habe ich mit dem schon mal zu tun gehabt? Muss ich den noch kennenlernen? Und so weiter.
Ja, genau. Also nicht nur verarbeiten, sondern du musst ja dann auch wirklich aktiv recherchieren, wenn solche Sachen stattfinden. Und das passiert ja neuerdings häufiger, wie man so hört. Ja, genau.
Ja, die Recherche wird natürlich im Vergleich zu früher erleichtert, dadurch, dass es einfach ganze Themenmappen gibt. Also wenn ich zu einem Bundesligaspiel gehe, dann habe ich eine Informationsquelle, die vielleicht der normale Zuschauer im Stadion nicht hat, eine Themenmappe mit Statistiken, mit all den Dingen, die man früher wirklich sich mühevoll aus dem Netz heraussuchen musste. So seit Ende der 90er Jahre, da fing das an, da gab es diese Mappen nicht. Jetzt hat man das alles aufgelistet. Manchmal ist es aber auch viel zu viel. Und das merkt man dem einen oder anderen Reporter vielleicht auch an, der sehr viel aus dieser Mappe dann vorträgt und das eigentliche Spiel aus dem Auge verliert. Da habe ich lieber einen Reporter, der mehr aufs Spiel achtet und punktuell dann nur diese Infos mit einstreut.
Okay.
Die Worte zu finden, ist gar nicht so einfach.
Ja, absolut. Also das ist ja auch etwas, was ich mit meinen Coaches immer bespreche. Vorbereitung ist das A und O. Und natürlich spielt in deinem Fall Erfahrung eine riesige Rolle. Und davon hast du ja eine ganze Menge. Sag mal, gibt's bei dir auch Rituale unmittelbar vor einer Schalte?
Also bei einer Live-Schalte ist jetzt was anderes. Bei Sky Sport mache ich das natürlich. Bei den News, die heißen übrigens nicht mehr HD. Das ist ja jetzt, ich weiß nicht, die müssten wahrscheinlich 4K heißen, aber
Na klar.
Sky Sport News. Aber Rituale in dem Sinne manchmal, also wichtig ist einfach diese Konzentrationsphase. Und man ist dann verbunden schon mit dem Schaltraum in München. Man hat das laufende Programm auf dem Ohr und man kriegt immer die Ansagen vom Regisseur in 2 Minuten, in 30 Sekunden und du bist gleich drauf. Und dann ist da eigentlich nur noch eine Phase der Konzentration oder nochmal durchgehen, hey, was haben wir vorher da besprochen, was für Fragen wir beantworten und was auf mich zukommt. Aber das habe ich dann eigentlich mehr oder weniger im Kopf und manchmal auch einen kleinen Spickzettel in der Hand, wenn ich mehrere Namen habe, die vielleicht auch kompliziert sind oder die ich nicht so oft nenne, dann habe ich wirklich wie man so einen kleinen Spickzettel in der Hand hat, wo dann diese Namen nochmal draufstehen, als, ja, wie nennt man das dann, als Sicherheit für mich selber.
Absolut, ja. Gibt es denn irgendwie Nervosität bei dir noch, bei so einem alten Hasen, wenn ich das so sagen darf, wie bei dir? Und was machst du dagegen?
Tief atmen. Das ist das Beste, was man machen kann, tief ein- und ausatmen. Ich glaube, das macht jeder Manager, der vor seiner Belegschaft redet, auch, dass man sich dann nochmal versucht zu sammeln, die Hand auf den Bauch legen. Das ist auch nicht unwichtig, weil das habe ich in verschiedenen Schulungen mal gelernt, also gerade auch für Sprachtraining, dass man darauf achtet, die Bauchatmung auch zu intensivieren und nicht nur aus dem Hals zu sprechen, sondern eben aus dem Bauch heraus, weil die Stimme dann tiefer ist, aber dann ist man auch ein bisschen entspannter. Aber das ist mehr oder weniger so ein Ritual, die Nervosität, die ist immer noch ein bisschen da. Ein bisschen größer ist sie dann, wenn ich irgendwo bin, wo ich ganz selten bin. Da, wo ich öfter bin, ist es mehr Routine. Aber auch da, so eine leichte Nervosität, bevor es dann direkt losgeht, ist immer da. Mhm.
Ich glaube, die muss auch da sein. Ja, und die darf auch da sein, finde ich auch. Also das begeistert uns ein Stück weit. Das erweckt auch die Geister, die Lebensgeister, wenn wir etwas aufgeregt sind. So schlimm ist das ja nicht. Es darf nur nicht zu extrem werden. Du hast jetzt schon unseren Führungskräften einen Tipp gegeben, mit dem Atmen. Das ist ganz gut, wenn Führungskräfte nämlich auch zum Beispiel bei Vorstandspräsentationen auftreten müssen oder Pressekonferenzen oder einfach bei einem Thema, das wirklich wichtig ist. Da gibt es viele Fehler, die vielleicht passieren. Welche Fehler siehst du denn da, wenn du das mal anschaust, häufiger, die vielleicht ein TV-Reporter niemals machen würde?
Schwierig. Ich bin bei solchen Präsentationen natürlich eher selten dabei. Meist sind die Leute gut vorbereitet. Man merkt natürlich schon, ob jemand jetzt gerne frei redet oder ob er sich an ein Konzept hält und mehr oder weniger alles abliest. Glaubwürdiger ist immer die freie Rede oder die gefühlt freie Rede. Das ist eine richtig hohe Kunst, glaube ich, das hinzubekommen, dass sich das so anhört, als wäre es einem gerade eingefallen. Und da gibt's auch bei den Reporterkollegen, die Spielzusammenfassungen machen, ganz unterschiedliche Ansätze. Viele, die haben wirklich den Text komplett da stehen. Aber die große Kunst ist es dann, das hört sich so an, als würden sie es gerade live einsprechen.
Ja.
Das ist das Allerschwierigste. Aber das auch, was am besten rüberkommt, authentisch ist und wo die Leute einfach noch mehr eingenommen werden, als wenn man so das Gefühl hat, ach, der liest das ja alles nur ab.
Ja, genau. Abgelesen ist langweilig und da schalten wir auch ab, wir Zuschauerinnen und Zuschauer. Du hast unzählige Spielerinnen, Spieler, hauptsächlich Spieler, muss man sagen, jetzt in der Bundesliga sicherlich, Trainer und Verantwortliche auch interviewt. Was unterscheidet denn ein langweiliges von einem wirklich guten Interview, Thomas, aus deiner Sicht?
Ja, erstmal der Typ, mit dem man zu tun hat. Also derjenige, ja, den man interviewt, der macht den großen Unterschied. Es gibt halt viele Spieler, die es einfach nicht gewohnt sind, vielleicht weil sie auch nicht genügend trainiert sind, vor ein Mikrofon zu treten, weil bei vielen Vereinen sind es immer dieselben, die kommen, aus gutem Grund, weil da weiß der Verein, hey, die reden jetzt keinen Unsinn und die verkaufen den Verein auch gut. Aber es gibt natürlich eben auch noch diese Typen, mit denen es ganz besonders viel Vergnügen macht. Also zum Beispiel Jürgen Klopp war immer gut, weil es war immer anders als ein normales Interview. Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, ist sehr viel anders als die meisten Trainer, weil er ist unfassbar schnell im Kopf. Da weiß man nie, was gerade rauskommt. Ich habe mit ihm ja auch Deutsch und auf Englisch Interviews gemacht. Und manchmal kam er aus einem Spiel raus, wo er gerade verloren hatte und sagte, nee, lass uns heute mal lieber Deutsch machen, weil mein Kopf arbeitet noch so sehr, das jetzt auf Englisch auszudrücken. Das gelingt mir so schnell nicht. Aber das sind eben diese Typen, die ja vielleicht nicht so dieser Mainstream sind. Es gibt viele Trainer, die haben ihre Standardantworten, auch viele Spieler und die das ein bisschen anders angehen. Thomas Müller zum Beispiel, für jeden Interviewer ein einziges Vergnügen, weil der dreht das Interview auch schon mal um. Der hat mich bei so einem Media Day zum Beispiel auch mal umgekehrt dann interviewt und hat gesagt, ja, jetzt interviewe ich Sie einfach mal. Ne?
Witzig, super.
So, weil er so drauf ist und das macht vielleicht einer von 1000.
Ja.
Gerade in dem Fußballbereich.
Ja, genau. Also das ist ja auch etwas, was viele Fans und viele Zuschauer und Zuschauerinnen auch beklagen, dass viele Sportprofis auch zu glatt gebügelt sind bei den Antworten und bei den Interviews und da keiner mehr sowas raushaut. Ja, sowas.
Das liegt aber auch an der Unsicherheit bei vielen, dass sie einfach, hey, ich will hier nichts Falsches sagen und mache dann halt so die Standardantworten, machen auch unter uns gesagt dann viele Trainer, wenn sie sich nicht so ganz sicher sind und die richtig überzeugend sind. Ich finde, ich kann als Interviewer dann auch einschätzen, wie kommt jemand bei einer Mannschaft an, auch durch das Auftreten vor dem Mikrofon oder auch auf einer Pressekonferenz. Da habe ich ja sehr viele unterschiedliche Typen und Charaktere gesehen und kennengelernt. Und es gibt halt die ganz Souveränen, denen kann man überhaupt nichts vormachen. Die stören auch keine Fragen. Bestes Beispiel ist Vincent Kompany bei Bayern München, der diesen Verein ja so sympathisch macht, absolut, dass er selbst Leute, die Bayern gar nicht mögen, plötzlich die Bayern gut finden, weil der das einfach so souverän macht und der ein besonderes Talent hat, auch Fragen, die vielleicht mit dem Fußball jetzt nichts zu tun haben, was andere Trainer, die andere Trainer immer so beantwortet haben, total charmant vom Tisch zu wischen unter dem Motto, das ist jetzt aber gar nicht mein Thema und darüber werden wir jetzt nicht sprechen, und lenkt wunderbar ab und ist schon beim nächsten Thema. Das macht er großartig.
Ja.
Ein Vorbild.
Absolut. Er ist auch führungstechnisch, finde ich, ein Vorbild, weil er auch sehr bescheiden ist. Er ist ganz klar in seiner Aussage, aber sehr bescheiden. Und das macht ihn super sympathisch.
Ja, das ist eben so. Bei Mourinho und solchen Trainern, die halt vor Selbstbewusstsein nur so strotzen, hat man das Gefühl, hey, andere Meinungen lassen sie gar nicht zu. Kompany gibt einem zumindest das Gefühl, er lässt eine andere Meinung zu, hat aber dennoch sein eigenes Ding, was er durchzieht, und macht das einfach souverän und charmant, ohne jemals arrogant zu werden.
Ja.
Große Kunst.
Ja, absolut. Und was ist dir denn schon mal passiert, Thomas, bevor wir jetzt gleich zur WM kommen, was ja vielleicht auch viele unserer Hörerinnen und Hörer interessiert, was ist dir schon mal passiert, wo du überhaupt nicht darauf vorbereitet warst in einer Interviewsituation?
Ja, dass ein Spieler nur mit Ja und Nein geantwortet hat, weil ich falsch gefragt habe. Ist jetzt über 30 Jahre her, die ganze Lehmann auf Schalke, große Krisensituation. Ich habe ihn halt ständig mit irgendwelchen offenen Fragen da konfrontiert und er hat das einfach clever ausgenutzt und ja, nein, bis ich dann irgendwann auf inwiefern und die Wie-Fragen umgeschaltet habe, wo er dann nicht mehr mit Ja und Nein. Aber das ist ein so ein Beispiel, was mir da so spontan zu einfällt.
Ja, genau. Also das lernen wir dann als Interviewer und Interviewerinnen, dass geschlossene, du hast gesagt offene Fragen, aber du meintest wahrscheinlich geschlossene Fragen. Genau, dass die nicht so sinnvoll sind. Gerade wenn jemand auch maulfaul ist, dann kriegen wir da nicht viel raus. Ja, genau, absolut.
Offene Fragen sollte man stellen.
Genau, genau, genau. Ich versuche auch offene Fragen zu stellen. Jetzt kommt aber nochmal eine andere Frage. Du hattest es so ein bisschen angekündigt auch schon, ja, dass es gibt sehr souveräne Menschen vor der Kamera, die wirft nichts um. Könntest du erkennen, auch aus deiner Erfahrung heraus, welche Spieler einmal Trainer, Manager oder sogar Funktionäre werden könnten, allein durch ihre Kommunikation?
Ja, ich denke schon. Also zumindest, wer das Talent dazu hat, auch vor einer Mannschaft Respekt dann später zu haben, der durch seine Kompetenz auch Dinge zu erklären und auch begreifbar zu machen in Interviews nach dem Spiel. Jetzt nicht einfach nur sagen, ja, in der ersten Halbzeit haben wir nur hinten drin gestanden und in der zweiten Halbzeit haben wir weiter nach vorne gespielt. Das ist jetzt ein bisschen zu wenig, aber es gibt tatsächlich auch Spieler, denen man schon anmerkt, dass sie zumindest im Trainer- oder auch Managerberuf durchaus tätig werden können und die einfach das Talent schon mitbringen. Nicht jeder, der das Talent hat, kann es dann auch umsetzen, weil das ist schon eine recht komplexe Aufgabe, gerade da als Trainer zu arbeiten, aber unterm Strich sieht man das dann schon.
Gibt es einen Spieler oder Trainer, bei dem du dachtest, der Raum gehört ihm, sobald er ihn betritt? Jetzt mal abgesehen von Vincent Kompany.
Ja, Jürgen Klopp.
Ja, genau.
Ganz weit vorne. Das ist derjenige, der einen ganzen Verein in Dortmund, als er dorthin kam, umgekrempelt hat in einer Art und Weise, das habe ich noch nicht erlebt. Das ist so unfassbar. Der hat Leute, die vorher nie gelacht haben, die waren nachher fröhlich. Und der hat, ich glaube, die Menschen im Verein, und zwar alle, nicht nur die Spieler, sondern alle auf der Geschäftsstelle, hat er eingenommen in einer Art und Weise, die ihn eben da wirklich auch außergewöhnlich macht. Auf so nett, das ist so dieses Kumpelhafte, ich nehme dich jetzt mal in den Arm und leg den Arm um deine Schulter und ich nehme dich mal mit, wir machen das schon.
Okay.
Und das hat wirklich in diesem Umfang niemand Vergleichbares. Also Ottmar Hitzfeld hatte eine ähnliche Qualität, Leute mitzunehmen, aber nicht so hauruckmäßig. Der ist dann wirklich so, dass er alle mitnimmt. Thomas Müller zum Beispiel auch. Der ist jetzt noch kein Trainer, der könnte es aber mal werden. Der nimmt die Leute auch auf seine Art mit und ist charmant und die Leute folgen ihm. Also viele Trainer wollen ja, hey, die Mannschaft geht für mich durchs Wasser oder übers Wasser oder was auch immer. Bei Klopp haben die das wirklich gemacht. Der hat sie überzeugt mit dem, was er mitgebracht hat an Wissen. Also Mats Hummels hat mir irgendwann in einem Interview mal erzählt, der Trainer hat denen am Anfang irgendwas an Trainingsform im Training vorgestellt. Das haben sie dann gemacht, alle gezweifelt. Und als sie dann gemerkt haben, im Spiel, das funktioniert, danach konnte er denen alles erklären und die haben es geglaubt. Und wo hat er aber auch mit Qualität, aber eben auch mit seiner Persönlichkeit die Leute mitgenommen. Und nicht ohne Grund ist er, egal wo er war, in Mainz, in Dortmund, in Liverpool, ein Held, einer, den alle mögen.
Mhm. Okay.
Kommt auch keiner dran vorbei. Es gibt kaum jemand, der jetzt sagt, boah, Klopp, den mag ich nicht, weil der hat so eine Art, und wenn du ihn persönlich mal getroffen hast und wie er sich da verhält, der ist nicht verstellt, der ist nicht falsch, der ist nicht irgendwo so abgezockt, dass er sagt, ah, ich nutze das jetzt mal hier aus. Nee, der ist so, wie er ist.
Toll.
Was noch mal, allererste Begegnung, Bielefelder Alm, ich musste fürs DSF damals als Reporter einspringen, da kannte ich ihn noch gar nicht, da war er gerade Trainer in Mainz und dann habe ich mich nur kurz vorgestellt, hallo, ich bin Thomas Mörs und ich würde mich kurz vorstellen wollen, weil ich mache heute hier die Interviews nach dem Spiel, da guckt er mich an, als würde er mich in den Arm nehmen und sagt, ja dann willkommen in Bielefeld.
Schön.
Bam.
Toll. Ja. Also würdest du sagen, dass ein Stück weit natürlich positive Einstellung, das ist klar, ein Stück weit auch Empathiefähigkeit eine Rolle spielt und natürlich auch das Fachwissen muss natürlich auch da sein, das ist klar.
Nicht nur ein Stück weit, die Empathie ist wahrscheinlich noch wichtiger als das Fachwissen. Das Fachwissen haben viele, die in ihrer Trainersprache alles erklären können und die vielleicht irgendwelche Vorstände damit auch beeindrucken können, dass sie sehr viel Fachwissen haben, aber die Empathie, das ist halt das Bonusprogramm, was der wirklich gute und erfolgreiche Trainer meiner Meinung nach haben muss.
Das ist spannend. Ich habe heute erst im Handelsblatt einen Artikel, ein Interview gelesen, wo ein Forscher auch behauptet und auch nachgewiesen hat, dass Unternehmen Milliarden verlieren durch fehlende Empathiefähigkeit ihrer Führungskräfte. Also das, glaube ich, kann man so auch im täglichen Alltag auch erleben, wenn die Leute nicht empathiefähig sind, dann verlieren sie das Vertrauen ihrer Mannschaft und dann wird auch nicht mehr das geleistet. Und das sieht man natürlich im Sport besonders gut, weil da ist Leistung, wirklich körperliche Leistung, das A und O auch, dass die Leute bereit sind, die Spieler bereit sind, das zu leisten, auch für den Trainer.
Auch, ja. In Praxis. Nicht nur auch, sondern nicht nur, sondern auch. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig unterm Strich, dass man nicht nur Fachwissen hat, sondern mit der Empathie die Leute eben direkt auf den Punkt erreicht. Und das merken Spieler, das merken auch wahrscheinlich die Mitarbeiter, wenn der Chef vorne spricht, ob da jemand empathisch ist oder eben einfach nur seinen Job macht.
Und es wird in Zeiten von KI und künstlicher Intelligenz und Automatisierung und so weiter, wird das, denke ich, immer wichtiger auch, dass der menschliche Faktor herausgehoben wird. Thomas, in wenigen Tagen, also morgen, beginnt die Weltmeisterschaft in den USA. Worauf freust du dich denn persönlich am allermeisten?
Bei der WM eigentlich immer auf die vielen neuen und unbekannten Mannschaften und Spieler, die man so gar nicht kennt, aus exotischen Ländern. Das ist interessant, wer sich da vielleicht besonders hervortut, den man jetzt überhaupt noch gar nicht kennt. Darauf freut man sich. Freude ist vielleicht das falsche Wort, aber ich bin gespannt auf die neuen Regeln, die die Schiedsrichter umsetzen sollen, mit der Option, da weniger Zeitspiel aufkommen zu lassen, dass schneller ausgewechselt werden muss, dass Abstöße schneller ausgeführt werden müssen und so weiter. Darauf bin ich auch gespannt. Und natürlich auch, wie sich die deutsche Mannschaft dort schlagen wird nach den letzten ja etwas schwachen Turnieren. Die Euphorie ist ja vorher da auch groß gewesen. Jetzt ist die Erwartungshaltung wie immer hoch, aber nach den Turnieren, die zuletzt nicht so gut verlaufen sind, ist, glaube ich, immer noch sehr viel Skepsis und da muss die deutsche Mannschaft schon die Fans erstmal erobern und hat nicht diesen Bonus wie vielleicht früher, dass sie sagen, ja, die machen das schon, das ist eine Turniermannschaft und so weiter. Nee, die müssen die Leute tatsächlich begeistern und idealerweise auch noch mit gutem Fußball.
Ja, das wäre schön, ja. Wer sind denn deine Favoriten, wenn nicht Deutschland?
Da schließe ich mich wahrscheinlich in die Reihe von vielen Experten an, die noch viel mehr Ahnung haben als ich. Aber Frankreich, Spanien sind auf jeden Fall Favoriten. England so eine Art Geheimfavorit. Aber ich glaube nicht, dass sie richtig weit kommen. Argentinien wird sicherlich eine Rolle spielen. Und Portugal ist auch sehr stark. Also alles Mannschaften, die ich jetzt vom Gefühl her höher einschätze als die deutsche Mannschaft. Aber in so einem Turnier entwickeln sich manchmal auch Mechanismen, die man vorher gar nicht beurteilen kann, sondern da sieht man erst im Turnier, ob da eine Mannschaft auf dem Platz steht oder ob da einfach nur ein zusammengewürfelter Haufen ist. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Man kann noch so viele tolle Spieler haben, hat ja auch Paris Saint-Germain letztens bewiesen, die in den letzten zwei Jahren die Champions League gewonnen haben. Aber erst nachdem Neymar, Messi und Mbappé weg sind, sondern sie als Mannschaft auftreten und nicht mit Einzelspielern.
Das ist ein großer, großer Punkt, den du da ansprichst. Er ist auch natürlich in Unternehmen wichtig. Gibt es wieder eine Parallele auch zum Sport, zum Profisport, weil du gerade gesagt hast, einzelne Spieler, ja. Also ich kann mich erinnern an die WM 2014, da hieß das ganz groß, wir sind die Mannschaft, das wurde da ganz groß in den Mittelpunkt gestellt und man hat andere Vereine gesehen, die tatsächlich nur ihre einzelnen Spieler da in den Vordergrund gestellt hatten und Deutschland war da wirklich vorn mit dabei, mit dem Team, also wirklich als Team haben die das gerockt damals, ja. Naja, schauen wir mal.
Ja, der Begriff Mannschaft kam ja nicht so gut an bei den Fans, dieser künstliche Begriff, die Mannschaft. Aber eigentlich ist der Hintergrund schon richtig. Man müsste es einfach nennen, das Team oder der Teamgeist, der da das ausschlaggebende Element war. Deutschland war da nicht in allen Spielen unbedingt besser, aber mit Mentalität und Teamgeist kann man eben auch Qualität, die andere vielleicht in Einzelspielern haben, ausgleichen. Und so kann eben auch eine Mannschaft, die vielleicht nicht unterm Strich die beste ist, am Ende gewinnen.
Ja. Es wird spannend auf jeden Fall. Welche Spieler sollten wir noch im Auge behalten, Thomas?
Ja, das habe ich ja gerade angedeutet. Es wird sicherlich Spieler geben, die man jetzt noch gar nicht im Auge hat.
Mhm.
Das ist
ja.
Ich gebe eher die Empfehlung, Augen auf und schauen, wer sich da vielleicht hervortut, den man noch so gar nicht auf dem Schirm hat. Das ist eigentlich viel interessanter, als jetzt zu sagen, ja, da spielt der Ronaldo mit, da ist der Neymar wahrscheinlich dabei, da ist bei den Deutschen Florian Wirtz dabei. Klar sind das Spieler, die alle unfassbar hohe Qualitäten haben. Aber spannender ist eigentlich zu gucken, wer tut sich da hervor bei dieser Weltmeisterschaft, der vorher vielleicht gar nicht so groß auf dem Schirm war. Das finde ich viel interessanter.
Hm. Ja, wir werden sehen. Wir sind sehr gespannt. Wenn du mal an die großen Persönlichkeiten vergangener Weltmeisterschaften denkst, was unterscheidet die Spieler da nicht nur sportlich, sondern auch kommunikativ, die gut in Erinnerung geblieben sind?
Ja, spontan fällt mir da ein, hier Schweinsteiger Podolski, die seit 2006 einfach mit ihrer sympathischen, offenen und auch authentischen Art die Leute positiv eingenommen haben. Das ist einfach ja keine Qualität, die man sich aneignen kann. Das mögen aber die Leute, das kommt gut an. Und mit dieser erfrischenden, offenen Art kann man eben viele, viele Leute einfach gewinnen, für sich einnehmen, nicht nur sportlich, sondern auch kommunikativ. Und ja, viele von den anderen Spielern, die gar nicht so kommunikativ sind, die werden wir auch wahrscheinlich vor dem Mikrofon gar nicht oder kaum sehen. Jetzt im Vorfeld der Weltmeisterschaft tauchen sie schon mal auf Pressekonferenzen auf, aber ja, da ist es dann tatsächlich journalistisch eher eine Herausforderung, da irgendetwas draus zu machen, wenn die Antworten so ja aus der Schublade kommen und eigentlich gar keinen richtigen Pfiff haben.
Früher hatten ja Journalisten eine Art Gatekeeper-Funktion, kleines Wortspiel hier. Heute kann aber jeder Spieler seine Botschaft auch direkt über Social Media verbreiten. Was hat das dann für eine Auswirkung auf den Sportjournalismus? Ist das jetzt leichter oder schwieriger geworden für euch?
Im Grunde ja viel schwieriger, weil man muss ja nicht nur die üblichen Zeitungen, in Anführungszeichen Online-Medien im Auge behalten, sondern auch quasi noch die Social-Media-Accounts von Tausenden von Spielern, von Trainern und so weiter. Das ist halt ein unfassbarer Aufwand. Und was mir eher auffällt, ist, das soll jetzt keine Kollegenschelte sein, aber dass es einfach nicht mehr richtig recherchiert wird, weil es so viel eine Flut von Informationen gibt, dass manche Sachen einfach weitergegeben werden, die irgendwo auf Social-Media behauptet werden, die definitiv falsch sind und wo man, so wie wir Journalismus eben gelernt haben, zumindest nochmal nachfragt, stimmt das überhaupt und verbreitet es nicht einfach weiter? Und das ist eher sehr gefährlich und gerade bei den Social Media Accounts, die nicht von den Spielern selbst stammen, was da alles rumgeht, was da möglicherweise an Informationen, die falsch sind, in die Öffentlichkeit gerät, wo dann wieder gegengerudert werden muss.
Ja. Von
Spieler- und Trainerseite, dass man sagt, hey, ich muss das mal richtigstellen, das stimmt alles gar nicht. Sie haben mehr Möglichkeiten, klar, ihre Botschaft rüberzubringen, aber auch das ist wieder eine Mentalitätssache. Der eine tut es mehr, der andere weniger und die allerwenigsten machen das ja selber, sondern das wird ja für sie mehr oder weniger im Hintergrund gemacht und vielleicht gucken sie dann nochmal drüber und die richtig authentischen Botschaften bleiben dann natürlich auch auf der Strecke, weil das auch alles ein bisschen reingewaschen.
Ja, verstanden.
Es macht also schon sehr viel schwieriger, weil es einfach unfassbar viel Zeit braucht, um das alles zu konsumieren. Und manchmal wird man auch überrascht und hat eine Nachricht gar nicht mitbekommen, weil es einfach zu viele sind.
Ja, auf zu vielen Kanälen dann auch, ja, absolut. Ja, ja, verstehe. Lieber Thomas, es war wirklich eine Freude, mit dir zu sprechen. Wir sind schon fast am Ende, aber eine Frage möchte ich gerne noch stellen. Du hast wirklich über viele Jahrzehnte Spitzensport begleitet. Wenn du jetzt junge Menschen heute siehst und denen einen Rat geben solltest, wie sie beruflich noch mehr sichtbar werden könnten, egal im Sport, im Management oder auf der Bühne, welcher wäre das?
Da gibt's eigentlich seit Jahrzehnten nur den einen wirklich guten Rat: hartnäckig bleiben, dranbleiben und sich auch durch Rückschläge da nicht beirren zu lassen, sondern einfach sein Ding durchzuziehen, was man will. Ich kenne Leute, die haben irgendwie sich mal um Praktikum beworben, sind abgelehnt worden und haben dann irgendwie, als sie zum achten Mal nachgehakt haben, irgendwie eine Antwort dann bekommen: ja gut, dann komm einfach. Aber wenn man nicht so hartnäckig bleibt, dann wird einem diese Chance vielleicht verwehrt. Das ist etwas, was man, glaube ich, für einen beruflichen Werdegang, egal wo man ist, immer mitnehmen sollte, dass man sein Ding durchzieht und sich da auch nicht zu sehr verstellen muss oder verstellen lässt von Leuten, die meinen, man müsste so und so sein, authentisch bleiben und hartnäckig bleiben.
Das ist ein wunderschönes Abschlusswort, Thomas. Ich danke dir ganz herzlich. Es hat mich so gefreut, dass wir es heute geschafft haben, miteinander zu sprechen und sehr wertvolle Einblicke in deine Expertise, in deinen Sportjournalismus. Und ja, ich freue mich sehr auf die WM. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft und noch viele schöne weitere interessante Interviews. Danke dir.
Vielen Dank auch.
Das war's für dieses Mal professionell auftreten. Jetzt hast du bestimmt noch mehr Freude bei deinen kommenden Präsentationen. Weitere Informationen zum Podcast und die Shownotes findest du auch auf meiner Webseite pitz-coaching.de. Schau doch mal rein. Danke und bis bald, deine Silvia B. Pitz.